ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Herzlich willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg, heute mit Merit Reh. Gleich zwei Anschläge auf das Stromnetz, beide an einem Tag. Einer in NRW bei Köln und einer in Brandenburg bei Jenschwalde. In Jenschwalde wird mittlerweile auch wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt. RBB24-Reporterin Theresa Wunderlich hat uns vorhin ein Update aus der Region geschickt.
Im kleinen Ort Turnow-Preilack ist noch nicht wirklich Ruhe eingekehrt. Noch immer ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort und noch immer gibt es kein Durchkommen an der Landesstraße in Richtung Guben. Doch Schaulustige treibt es hier kaum her. Der Ort wirkt, abgesehen von den ganzen Einsatzkräften, wie leergefegt. Viele Einwohner beteuern, dass sie keine Hinweise haben, von der Tat selbst nichts mitbekommen haben. Und bei einigen sitzt der gestrige Tag noch tief. Wie zum Beispiel bei Reingard Svoboda aus Turnow-Preilack.
Ich habe nur im Radio gehört und habe mir so meine Gedanken gemacht, dass das immer näher rückt. Also ich muss sagen, ich habe Angst.
Sonst will keiner mit uns sprechen. Die Einwohner sind heute eher zurückhaltend. Und so kann die Polizei ungestört mit der Suche durch das Gebiet rund um das Umspannwerk fortfahren, sagt Sascha Erler von der Polizeidirektion Süd.
Es ist natürlich eine enorme Fläche. Sie sehen ja im Hintergrund selber, wie lang die Leitungen sind. Die müssen halt abgesucht werden, um sicherzugehen, dass da nichts Explosives mehr liegt und auch keine Beweismittel, die wir natürlich brauchen im Laufe der Ermittlungen, die wir auswerten können.
Deshalb dauert die Suche so lang. Und wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch morgen noch weitergehen. Denn das Gebiet wird aktuell händisch abgesucht. Inzwischen ist dafür die dritte Hundertschaft der Bereitschaftspolizei im Einsatz.
Sie können sich vorstellen, das ist auch nicht gerade eine ungefährliche Angelegenheit unter spannungsführenden Leitungen. Deswegen sind die Abstimmungen mit den Energieversorgern ein bisschen komplizierter, dass wir sagen, okay, schaltet bitte diese Leitung ab, dass wir da suchen können. Und dann wird die nächste abgeschaltet, dann suchen wir die nächste ab, sodass wir uns auch nur Stück für Stück und Leitung für Leitung hier vorarbeiten können.
Inzwischen sind einige Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen und die Ermittlungen laufen weiter.
Eindrücke von RBB24-Reporterin Theresa Wunderlich. Ja, und die Fragen, die bleiben natürlich. Wer steckt dahinter? War das Ziel da jetzt wirklich ein großflächiger Stromausfall? Über den Stand der Ermittlungen bei dem Fall in Jenschwalde hat heute Vormittag auch der Brandenburger Innenminister Jan Redmann informiert. RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow fasst für uns zusammen.
Die raketenähnlichen Gegenstände, die wohl das Ziel hatten, das Stromnetz wenige Kilometer entfernt vom Braunkohlekraftwerk Jenschwalde im Spree-Neiße-Kreis zu unterbrechen, seien am Erdboden direkt unter den Stromkabeln positioniert worden. So beschreibt es Brandenburgs Innenminister Jan Redmann von der CDU den Mitgliedern des Landtagsinnenausschusses. Weil nur eine mutmaßlich selbstgebaute Rakete diesen Kontakt zwischen Stromkabel und Erdboden herstellen und einen Kurzschluss verursachen konnte, bedeutet das nach Ansicht des Innenministers,
dass wir da verdammtes Glück gehabt haben.
Über die mehr als ein Dutzend unweit des Dorfes Turnow-Preilack aufgefundenen selbstgebauten kleinen Raketen sagt Minister Redmann,
dass dies einiges an technischem Know-how voraussetzt, so eine Rakete zu bauen, dort zu installieren. Aber wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht ausschließen, dass ein Laie mit entsprechender Anleitung aus dem Internet in der Lage ist, eine solche Vorrichtung zu bauen und das im Vorfeld auch auszuprobieren. Es ist deshalb schlicht und ergreifend gegenwärtig nicht möglich, den Täterkreis einzugrenzen.
Vieles spreche für eine Tat, die gut vorbereitet wurde.
Also wir müssen gegenwärtig davon ausgehen, dass die Täter schon mehrere Tage vorher dort vor Ort unterwegs waren und die entsprechenden Anlagen installiert haben.
Die Tatbegehungsweise genau zwischen dem Braunkohlekraftwerk Jenschwalde und einem wichtigen Umspannwerk unterscheide sich von Anschlägen auf Infrastrukturobjekte in den vergangenen Jahren in Brandenburg und Berlin, fasste Redmann zusammen. Bis jetzt fehle ein Bekennerschreiben und für Brandenburgs Innenminister gilt im Moment auch:
Wir haben bislang keinen Hinweis darauf, dass eine ausländische Macht dahinter steht und mit geheimdienstlichen Mitteln hier agiert wurde.
Die Brandenburger Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Als Reaktion auf den Sabotageakt kündigt Innenminister Redmann an, die Arbeit an einem Gesetz zum besseren Schutz der kritischen Infrastruktur zu beschleunigen.
Wir werden nicht unter jeden Höchstspannungsmasten einen Polizisten stationieren können, sondern wir müssen den Betreibern kritischer Infrastruktur die rechtlichen Möglichkeiten geben, sich auch selber besser zu schützen. Die können dann Befugnisse nutzen, die bislang nur die Polizei nutzen darf, im Bereich der Drohnenabwehr und im Bereich auch der intelligenten Videoüberwachung.
Landtagsabgeordnete von SPD und AfD sprechen sich im Innenausschuss in Potsdam dafür aus, Orte der kritischen Infrastruktur auf Internetkarten zu pixeln und durch intelligente Videoüberwachung zu sichern. Weil die Ermittlungen vor Ort andauern, war die Landesstraße 50 in der Nähe des Anschlagsortes in der Lausitz weiterhin für den Verkehr gesperrt.
Thorsten Südow aus der Landespolitikredaktion. Noch 2,5 Wochen und dann wird gewählt in Berlin. Und laut Umfragen könnte das Ganze kaum knapper sein. Im aktuellen Berlin-Trend sehen wir weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenposition. Allerdings verliert die Linke deutlich an Zuspruch. RBB24-Landespolitikreporter Thorsten Gabriel hat die neuesten Zahlen.
Nachdem im Juli noch die Linke die CDU von der Umfragespitze verdrängt hatte, melden sich die Christdemokraten im aktuellen Berlin-Trend nun zurück auf Platz 1. Die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers legt in der repräsentativen Befragung gleich zu und kommt auf 21%. Dagegen verliert die Linke mit Spitzenkandidatin Elif Eralp 3 Punkte und liegt jetzt bei 19%. Dahinter folgen beide mit leichten Zugewinnen, Grüne und AfD mit jeweils 18%. Die SPD verliert weiter und erreicht mit 11% einen neuen Tiefstwert. Das BSW legt leicht zu auf 4%. An den Machtoptionen ändert sich damit nichts. Die aktuelle Koalition aus CDU und SPD hätte weiterhin keine Mehrheit mehr. Grüne und SPD könnten sich immer noch aussuchen, ob sie unter CDU oder linken Führung ein Dreierbündnis eingehen wollen. Zwar kann ein regierender Bürgermeister oder eine regierende Bürgermeisterin nicht direkt gewählt werden, wäre es aber so, gäbe es einen Gleichstand zwischen CDU und Linken. CDU-Spitzenkandidat Evers und Linken-Spitzenkandidatin Eralp kommen auf jeweils 13%. Dahinter folgen Steffen Krach von der SPD mit 9%, AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker mit 7% und Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf mit 4%. Eine Mehrheit von 54% allerdings weiß auf die Frage, wer Regierungschef oder Chefin werden soll, keine Antwort oder machte keine Angaben. Das beherrschende Thema der Stadt bleibt die Wohnungspolitik. 32% der Befragten geben im Berlin-Trend an, dass Wohnen und Mieten das wichtigste politische Problem sei, das vordringlich gelöst werden müsse. Alle anderen Themen folgen mit weitem Abstand. Allerdings verlieren Verkehrs- und Mobilitätsprobleme an Bedeutung. Stattdessen rücken die Themen Flüchtlinge und Einwanderung sowie innere Sicherheit und Kriminalität etwas nach vorn, die von 10 bzw. 9% der Befragten genannt werden. Und gebrochen ist die große Unzufriedenheit mit dem derzeitigen schwarz-roten Senat. 77% sind weniger oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Koalition und nur 19% zufrieden. Sehr zufrieden sind 0%. Für den Berlin-Trend hat Infratest DIMAP zwischen vergangenem Donnerstag und diesem Montag mehr als 1200 Personen befragt.
Thorsten Gabriel über die aktuellsten Umfragen kurz vor der Berlin-Wahl. Vor 10 Jahren ist Berlin aufgefallen, unsere Schulen ganz schön marode. Schulplätze fehlen. Deshalb hat das Land die Berliner Schulbauoffensive gestartet. Damals ein großes Investitionsprogramm. 10 Jahre später fehlen zwar immer noch Schulplätze in Berlin, aber der Senat hat trotzdem eine sehr positive Bilanz gezogen. RBB24-Landespolitikreporterin Pauline Pieper war dabei.
Viele Terrassen und Fenster, eine rostbraune Fassade, 4 Stockwerke. Der moderne Neubau des Heinrich-Hertz-Gymnasiums hinter dem Ostbahnhof ist einer von vielen, die im Zuge der Berliner Schulbauoffensive entstanden sind. Spätestens zum nächsten Schuljahr zieht das Gymnasium um. Schulleiterin Corinna Wäsche kann es kaum erwarten.
Wir waren ja die letzten Jahrzehnte in der Riegerstraße in einem Altbau. Und auch wenn wir da einen hohen Grad der Identifikation mit der Schule hatten, freuen wir uns alle drauf, diese tolle Chance hier in diesen tollen Räumlichkeiten zu bekommen.
Große Freude auch beim regierenden Bürgermeister Kai Wegner beim Festakt im Neubau.
Wir feiern heute das 10-jährige Bestehen eines der größten Investitionsvorhabens des Landes Berlins. Ja, wir feiern eine echte Berliner Erfolgsgeschichte.
41 neue Schulgebäude, 76 Sporthallen, 300 Sanierungen. Die Bilanz der letzten 10 Jahre. Berlin sei mittlerweile Vorbild, sagt Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.
Viele Bundesländer schauen bewundernd und tatsächlich ein wenig neidisch nach Berlin. Wir haben innerhalb kürzester Zeit hochmoderne Schulgebäude geschaffen und auch in einem Umfang mit über 60.000 Schulplätzen inzwischen, die sich wirklich zeigen lassen können.
Beschlossen wurde die Schulbauoffensive 2016 unter der damaligen rot-rot-grünen Regierung angesichts eines milliardenschweren Sanierungsstaus und steigender Schülerzahlen. Eine Taskforce übernahm die Steuerung des Schulbaus zentral. Ab 2018 baute auch die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft HOWOG mit. Sie finanzierte den Neubau über Kredite, die Bezirke zahlen anschließend Miete. Mehr als 7 Milliarden Euro wurden bislang investiert. Ein Erfolg, auch aus Sicht der Opposition im Abgeordnetenhaus. Der schulpolitische Sprecher der Grünen, Luis Krüger.
Ich glaube, wir können wirklich stolz sein auf das, was da geschaffen wurde und vor allen Dingen parteiübergreifend. In den letzten 10 Jahren waren ja unterschiedliche Regierungen in Berlin an der Macht, sowohl auf Landesebene als auch in den Bezirken.
Auch die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Franziska Brichtzi, lobt die Schulbauoffensive und blickt in die Zukunft.
Wir haben sehr viele Schulen, die noch marode sind, wo die Toiletten nicht funktionieren, wo es so ist, dass Fachräume nicht zur Verfügung stehen. Also das heißt, wir müssen die Schulbauoffensive auch in den nächsten 10 Jahren fortsetzen.
Darüber besteht parteiübergreifend Einigkeit. Denn noch immer fehlen in Berlin rund 24.000 Schulplätze. Unterschiedliche Ansichten gibt es allerdings zur Frage, ob, wie die CDU vorschlägt, auch private Investoren künftig in den Schulbau einsteigen sollten. Ein Thema für die Koalitionsverhandlungen nach der anstehenden Berlin-Wahl.
10 Jahre Schulbauoffensive. Informationen waren das von Pauline Pieper.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenge und Ina Tschitschikowski. Wie heißt der berühmte Gassenhauer aus der Sängerstadt Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster? Richtig, wir sind die Sänger von Finsterwalde. Dieser Tradition hat sich auch die Gruppe Lebensfroh verschrieben. Ein bunt gemischter Chor von Menschen mit Behinderung als Teil der musikalischen Vielfalt der Stadt. Gleich beginnt die Chorprobe in der Musikschule.
Kommt mal ran, stellt euch mal dorthin, dass wir heute mal ein bisschen üben können.
Mach ich.
Musiklehrerin Karin Melzer stellt die Sängerinnen und Sänger noch in die richtige Reihenfolge.
Ja, gut. Habt ihr Bock drauf oder nicht?
Ja! Ja.
Seid ihr gut drauf?
Ja! Ja.
Vor 23 Jahren hat Karin Melzer die Gruppe Lebensfroh gegründet. Viele sind von Anfang an dabei.
Holger, den ziehe ich mal jetzt nach vorne.
Du
singst jetzt mal. Machst du gerne,
bist
ja?
Jetzt hier.
Na toll.
Na toll.
Ein bisschen lauter noch, bitte.
Reicht das?
Ja. Zwar kann ich nicht lesen, nicht rechnen und schreiben. Ich bin ein Mensch, genau wie du.
Holger singt einen Song, den seine Mutter eigens für die Gruppe geschrieben hat.
Genau wie du.
Eigentlich haben die Eltern mich angesprochen und haben gefragt, ich habe auch so eine kleine Kindergruppe gehabt, du machst mit denen immer Musik, du gehst auftreten mit denen und wir wollen auch mal, dass unsere Kinder das machen. Und dann kam das so und dann war es ganz toll, dass ich hier eine Musikschule Quartier gefunden habe für alle. Ja, und seitdem gibt es uns. Wir haben auch schon so einen kleinen Fankreis und ich sag mal, wenn die Gruppe auftritt, dann weiß man, da kommt Lebensfreude rüber. Und ich bewundere alle, die hier mitmachen.
Und das macht Riesenspaß, mit Karin zu üben.
Christel gibt das Lob sofort an ihre Chorleiterin zurück.
Ein Applaus nochmal für Karin.
Das ist natürlich sehr emotional auch. Und ich sag mal, das kann man eigentlich nur machen, wenn man Menschen liebt.
Jeder engagiert sich auf seine Weise in der Gruppe Lebensfroh. Marion zum Beispiel ist hier auch noch Moderatorin.
Ich mache immer die Ansagen, die probiere ich schon wieder. Und Karin hat mir den Zettel gegeben und das kann ich.
Und Rosi kümmert sich um den Schriftverkehr.
Ich bin die Sekretärin der Gruppe Lebensfroh. Karins bessere Hälfte.
So, habt ihr alle was?
Ja.
Das hat sich jetzt so ein bisschen entwickelt wie eine Familie. Es sind ja auch viele dabei, die Schicksalsschläge hatten, böse Schicksalsschläge. Und dann hat die Gruppe immer denjenigen, der es eben gerade betraf, auch aufgefangen. Mich persönlich auch. Und das zeichnet die Gruppe ganz, ganz toll aus.
Die 75-jährige Karin Melzer war früher selbst Sängerin, bis sie eine Familie gründete und sich dann rund um die Uhr um ihren schwerbehinderten Sohn gekümmert hat. Er ist vor einigen Jahren gestorben. Sänger Toni hat ein Lied ausgesucht, das ihr damals viel Kraft gab.
Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben.
Das Repertoire ist vielfältig, je nach Anlass der Veranstaltungen. Anfragen für Auftritte kommen aus der gesamten Region. Doch Menschen mit Behinderung stehen auch vor besonderen Herausforderungen.
Wenn wir zum Beispiel eine hohe Bühne haben und wir müssen die Stufen da hoch, es gibt dort immer Probleme, die wir dann meistern müssen. Meistens stehen dann die Muttis da, die helfen. Und ich muss auch aufpassen, dass gesundheitlich sich nicht zu sehr überanstrengt wird.
Anstrengung aber ist bei der Chorprobe nicht zu spüren. Hier in der Musikschule Finsterwalde sind wirklich gerade alle lebensfroh.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Rehe.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.